HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Deutschland braucht natürlich gut versorgte Staatsdiener, loyale. Aber können wir uns wirklich alle Beamtenprivilegien auf Dauer auch in Zukunft leisten?
Dieser Mann ist angestellter Mathelehrer. Er muss Sozialabgaben zahlen und hat bis zu 800 Euro weniger netto als der Beamte.
Wir sind doch auch gegen diese ganzen Vorurteile und die ganzen uralten Beamtenklischees.
Dumm, dümmer Beamte.
Genau.
Der Beamte ist Privatpatient. Einen Teil seiner Beträge übernimmt der Steuerzahler.
Ja, aber dafür dürfen wir Beamten nicht streiken.
Das Streikverbot sichert die Funktionsfähigkeit der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger.
Ende 2016 beliefen sich die zu erwartenden Kosten für Pensionen und Beihilfen, und zwar nur für Bundesbeamte, auf insgesamt 647 Milliarden Euro. Dafür hat der Bund bis jetzt Rücklagen gebildet in Höhe von 14 Milliarden.
Also wenn wir jetzt anfangen an einem Kernmerkmal der hergebrachten Grundsätze des Beamtentums, nämlich dem Streikverbot, wenn wir daran jetzt rütteln, dann ist das ganz nüchtern betrachtet der Anfang vom Ende des Beamtentums.
Ganz genau so kann es kommen. Streiken ist ein Menschenrecht, auch für Beamte. Darauf beharren 4 beamtete Lehrer aus verschiedenen Bundesländern und beschäftigen jetzt das Bundesverfassungsgericht. Sie haben gestreikt, haben Ärger bekommen und wehren sich. Dabei fühlen sie sich gestärkt durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, der in 2 türkischen Fällen entschieden hat, dass das Streikrecht einem Teil der Beamten nach der Menschenrechtskonvention zusteht. Jetzt streiten sich Experten, was zum Beispiel hoheitliche Aufgaben sind und was nicht. Und schon geht die Diskussion viel weiter und die Frage stellt sich immer drängender: Brauchen wir überhaupt Beamte, um Sicherheit, Stabilität und Versorgung zu sichern? Man gönnt sich ja sonst nichts. Deutschland und seine Beamten haben wir heute getitelt und fragen uns, ist ein System, das ungebrochene Loyalität verlangt und Privilegien wie lebenslange Versorgung garantiert, nicht längst überholt? Noch dazu, wenn der erhoffte Effekt, dass Beamte dann unbestechlich sind, nicht wirklich flächendeckend eintritt? Und erst recht, wenn zum Beispiel Angestellte und verbeamtete Lehrer den gleichen Job machen, aber unterschiedlich bezahlt und abgesichert sind. Am Bundesverfassungsgericht allerdings geht es jetzt erstmal nur um das Streikverbot.
Monika Dahl gehört zu den Lehrern, die mit ihrem Dienstherrn Probleme bekommen haben, weil sie sich an einem Streik beteiligt haben. Geht nicht, sagte die Schulbehörde. Ihr seid Beamte und dürft nicht streiken. Aber das will ihr nicht einleuchten.
Im Kollegium steht man zusammen und arbeitet zusammen. Da kann es nicht sein, dass beim Streiktag dann eben nur ein paar Angestellte gehen, die gewerkschaftlich organisiert sind, und die Beamten bleiben im Warmen und lassen die anderen auf die Straße gehen und erkämpfen, was dann auf die Verbeamteten übertragen wird. Da haben wir gesagt, da gehen wir besser zusammen. Und das ist eigentlich in allen Betrieben so. Wenn gestreikt wird, geht man zusammen und lässt nicht nur Einzelne da loslaufen.
Die nordrhein-westfälische Lehrerin ist mit 3 anderen Kollegen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Sie berufen sich alle auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, der 2008 und 2009 entschieden hatte, Streiken ist ein Menschenrecht. Ein Streikverbot sei deshalb nur für die Beamten zulässig, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, die also für das Funktionieren des Staates unerlässlich sind, etwa Polizisten. In der Verhandlung bekamen die Kläger aber viel Gegenwind. Bundesinnenminister Thomas de Maizière war extra gekommen, um das Berufsbeamtentum in der bisherigen Form zu verteidigen.
Der Staat soll für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Und das bedeutet, er muss auch da sein. Vor allen Dingen, wenn es ernst wird. Stellen Sie sich einmal vor, in der Flüchtlingskrise, wenn alle gefordert sind, sagen Beamte plötzlich, auch wir möchten mal streiken. Das kann so nicht funktionieren.
Alle Beamten müssten flexibel einsetzbar sein, damit die öffentliche Verwaltung krisenfest bleibt. Deswegen sei die Unterscheidung, je nach Aufgabe, ob sie hoheitlich ist oder nicht, nur schlecht handhabbar.
Es gibt Polizisten, die sind nachher in der Polizeischule, sind faktisch Lehrer. Und es gibt Lehrer, die gehen ins Kultusministerium und arbeiten hoheitlich. Die Trennung zwischen Beamten erster und zweiter Klasse funktioniert nicht.
Auch Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Beamtenbundes, plädiert vehement dafür, Beamten weiterhin das Streiken generell zu verbieten.
Deutschland ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren in all den Krisen, die wir hatten, deswegen so gut gefahren, weil es eben einen streikfreien Raum in den markanten Bereichen des öffentlichen Dienstes hatte.
Das Streikverbot für Beamte, das war bislang in Deutschland ein ehernes Gesetz. Die zentrale Frage für die Verfassungsrichter: Muss dieses eherne Gesetz wegen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aufgeweicht werden? Den ganzen Nachmittag über hat das Gericht Experten befragt, wie die Urteile aus Straßburg zu verstehen sind. Immer wieder klang an, die seien teilweise vage und würden deswegen die deutsche Rechtslage doch nicht unbedingt in Frage stellen. Ob die Verfassungsrichter dem folgen, ist allerdings nicht sicher. Eine Karlsruher Entscheidung kommt erst in einigen Monaten.
Die beamtete Lehrerin Monika Dahl hat sich an einem Streik beteiligt und daraufhin Probleme mit ihrem Dienstherrn bekommen. Deswegen ist sie also mit anderen Lehrern vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe gezogen. Monika Dahl, guten Tag.
Guten Tag.
Warum haben Sie damals gestreikt und was ist dann passiert?
Ja, ich habe gestreikt, weil die Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hat. Es ging um die Arbeitsbedingungen, die Alterszeit sollte abgeschafft werden. Wir Lehrerinnen und Lehrer sollten bis 67 arbeiten. Thema für uns war auch die ungleiche Bezahlung von Lehrkräften je nach Schulform.
Dann haben Sie also gestreikt und dann, wie sah der Ärger aus?
Der Ärger sah so aus, dass ich nach einiger Zeit ein Schreiben von der Bezirksregierung bekam und 1500 Euro Geldbuße bezahlen sollte für den Streik an den 3 Tagen.
Dieser Fall, Ihr Fall und auch der Fall der anderen Lehrerinnen und Lehrer hat jetzt tatsächlich mehrere Gerichte beschäftigt, die unterschiedlich geurteilt haben. Manche sagen, ja, es muss ein Streikverbot geben und andere sagen, nein, es muss aufgeweicht werden. Wie denken Sie, wird es jetzt weitergehen, wenn das jetzt vor dem Gericht liegt? Wie werden Sie urteilen? Wie werden Sie auch Experten dazu befragen können?
Wir haben ja eben in der Verhandlung auch argumentiert, dass die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ein Grundrecht ist und das Streiken eben auch ein Grundrecht sein muss. Und damit wird sich das Gericht eben beschäftigen. Und wir hoffen, also die Gewerkschaft und ich und viele andere, die gestreikt haben, dass sich dann das Bundesverfassungsgericht dahin entscheidet, dass sie dem Grundrecht eben stattgibt.
Aber warum sollen Lehrer grundsätzlich streiken können?
Im Kollegium arbeiten angestellte Kollegen neben verbeamteten Kollegen und die tun alle die gleiche Arbeit, geben Noten versetzungsrelevant, führen Gespräche, führen Prüfungen durch, haben aber unterschiedliche Arbeitsbedingungen insofern, dass die Angestellten eben streiken dürfen, die Verbeamteten aber nicht.
Aber trotzdem könnte man ja sagen, und das wird jetzt auch in der Diskussion ja durchaus von Kritikern angeführt, warum braucht man überhaupt Lehrer im Beamtenstatus? Sicherheit soll gewährleistet werden durch Beamte, die Versorgung auch in Bildung soll zuverlässig gewährleistet sein, aber das grundsätzlich könnten doch auch und können ja auch Angestellte unterrichten.
Ja, das ist ja auch die Praxis natürlich, dass sie dieselben Aufgaben haben. Im Grunde ist es so, dass die Lehrkräfte ordentlich bezahlt werden sollten. In welchem Status das geschehen kann, das ist eine ganz andere Frage. Aber da sie dieselbe Arbeit tun, sollen sie auch alle dieselben Rechte haben können. Und man kann sich nicht einfach als Arbeitgeber so ein Schweigen oder ein Stillhalten von Seiten der Arbeitnehmer erkaufen, indem man sagt, wir geben euch ein bisschen mehr und dann haltet ihr aber still und nehmt alles hin.
Ja, und die andere Seite argumentiert dann, dass sie sagen, sie wollen die Privilegien haben und trotzdem die Rechte von den anderen.
Naja, die Privilegien, mit denen ist es so, dass die auch in den letzten Jahren relativ stark ausgehöhlt worden sind und viele von den Privilegien existieren gar nicht mehr so, wie es war, als man eingestiegen ist. Da muss man gar nicht drüber reden, über den Status. Im Übrigen ist es in anderen europäischen Ländern so, dass vergleichbare Lehrkräfte natürlich streiken dürfen und dahin sollte man sich bewegen.
Vergleichbare Kräfte, man könnte ja auch jetzt oder es könnte möglicherweise vom Bundesverfassungsgericht so geurteilt werden, dass man sagt, ja, manche dürfen streiken und manche nicht. Ist das für Sie denkbar? Also Polizisten nicht, aber Lehrer ja oder so?
Ja, wir reden ja über die Lehrkräfte und die Diskussion geht da um den Punkt hoheitlich oder nicht. Wer ist im Katastrophenfall unabdingbar? Das sind Lehrkräfte sicher. Sie sind abdingbar. Also es ist kein Katastrophenfall, in der Schule zu gehen und wenn da Unterricht ausfällt, bricht auch nicht die Katastrophe aus. Da kann man sicherlich unterscheiden und insofern wird da auch argumentiert werden.
Sie haben sich mittlerweile selbst freiwillig gegen den Beamtenstatus entschieden, interessanterweise, weil man könnte vielleicht sonst denken, na, Sie sind ja schön gut versorgt jetzt als Beamtin und jetzt wollen Sie auch noch das Streikrecht. Genau. Es geht Ihnen um das, was schon passiert ist und um das, was vielleicht auch anderen Kollegen noch passiert. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden mittlerweile. Warum?
Ja, ich habe mich nach einiger Zeit entschieden, freiberuflich tätig zu sein und mich aus dem Beamtenstatus entlassen zu lassen. Da war ich Mitte 40, also durchaus nicht auf die Rente zugehend. Ja, weil mir einfach Arbeitsbedingungen wichtig sind, unter denen ich gut arbeiten kann, wo meine Arbeit respektiert wird. Mir geht es nicht um die ganzen Privilegien, auch nicht um das viele Geld. Und ich finde, Menschen sollten so arbeiten können, dass sie eben das Recht haben, sich einzusetzen für ihre besseren Arbeitsbedingungen und dafür auch zu kämpfen. Deswegen sind Gewerkschaften da.
Brauchen wir denn überhaupt Beamte?
Ja, das ist hier gar nicht die Frage. Also in manchen Bundesländern sind Lehrer verbeamtet, in manchen sind sie angestellt. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie gut sind die entlohnt? Wie wird die Arbeit gewertschätzt? Und da müssen Arbeitgeber, müssen die Länder überlegen, wie statten sie die Kolleginnen und Kollegen aus? Denn die machen die Bildung für alle Kinder, die hier in Deutschland da sind. Und da muss der Arbeitgeber verantwortungsvoll umgehen. Ob das jetzt Angestellte sind oder Beamte, das ist zweitrangig.
Das heißt, für Sie ginge es auch ohne Beamte?
Die Diskussion will ich gar nicht aufmachen. Meinetwegen können alle verbeamtet sein oder alle angestellt. Hauptsache, sie sind gut bezahlt und ja, haben gute Ausstattung.
Monika Dahl mit drei anderen Lehrerinnen kämpft sie vor dem Bundesverfassungsgericht für ein Streikrecht für verbeamtete Lehrer. Ganz herzlichen Dank.
Der Magistratsbeamte Höfer, ein bedürfnisloser Mann, bewohnte das leicht nach Wasser und waschblau riechende dunkle Erkerzimmer der Witwe Hohner und war allmählich wieder hineingeglitten in das tägliche Gleichmaß der Büroarbeit. Frau Hohner und ihre Tochter nähten für ein Hemdenkonfektionshaus. Heimarbeit würden zwei gewissenhaft nähende Frauen immer bekommen. Denn Hemden würden immer gebraucht werden. Und Herr Höfer sei gewiss ein überaus ordentlicher, pünktlich zahlender Mieter, welcher Veränderung nicht liebe, vermutlich auch nie heiraten werde und doch ein noch so langes Leben vor sich habe, dass die Tochter, selbst wenn die Mutter die Augen für immer schließen müsse, gefasst in die weitere Zukunft sehen könne. Jeden Morgen läutete der erprobte Wecker Herrn Höfer aus dem Schlafe. Seit 22 Jahren galt jeden Morgen der erste forschende Blick dem Stande der Zeiger, die immer auf 7 Uhr gedeutet hatten. Dann stützte der linke Ellenbogen sich auf das Kopfkissen, der Oberkörper machte seine Viertelsdrehung fensterwärts, Höfer sah nach dem Wetter. Vor Jahren hatte der Beamte den Gedanken lange erwogen, das Teewasser gleich nach dem Verlassen des Bettes aufzustellen, damit es koche, bis er mit dem Ankleiden fertig sei. Hatte jedoch vorgezogen, diese schon damals seinem Wesen widerstrebende Neuerung nicht zu verwirklichen, sondern auch weiterhin eine Verrichtung nach der anderen zu tun. Der Ablauf seines Tages von früh 7 bis zu der Sekunde, da er die Augen schloss zum Schlafe, war in der gewohnten Reihenfolge immer derselbe geblieben. Die Runzeln wuchsen langsam ins Gesicht.
Der Beamte von Leonhard Frank, wir begleiten ihn später noch einmal in seinem Alltag. Man gönnt sich ja sonst nichts, Deutschland und seine Beamten, der Tag in HR2 Kultur. Rund 1,8 Millionen Beamte gibt es in Deutschland, daneben rund 2,8 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst. Dabei erfüllen zum Beispiel an den Schulen teilweise Angestellte und verbeamtete Lehrer dieselben Aufgaben, aber der angestellte Lehrer verdient im Schnitt rund 500 Euro weniger monatlich als der verbeamtete Kollege. Im Ruhestand werden die Unterschiede noch gravierender. Andrea Bonhagen hat sich die Welt der Beamten genauer angeschaut. Realität und Klischee.
Der Ruf ist seit Jahrzehnten schlecht. Hier ein Hörerwitz bei HR3.
Beamte können nicht tanzen.
Nein, denn es gibt keine Band, die so langsam spielen kann.
Das erinnert an das berühmte Beamten-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Recht schlecht ist zum Beispiel der Ruf von Finanzbeamten. Hessens Finanzminister Schäfer wirbt jetzt persönlich im Kino um Nachwuchs.
Ein duales Studium oder eine Ausbildung. Überraschender, als du denkst. Bewirb dich jetzt bei uns.
Die Bedingungen sind gut.
Für beide Ausbildungsgänge bekommst du eine überdurchschnittlich hohe Bezahlung. Bei uns wirst du grundsätzlich übernommen.
Der Arbeitsplatz ist sicher bis zur Pensionierung. Und die Pension ist bei Beamten im Schnitt höher als die Rente bei Nichtbeamten. Es gibt sehr schlaue und heldenhafte Finanzbeamte in Hessen. Sie haben Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt und dafür gesorgt, Hunderte von Millionen, um die das Land geprellt worden war, zurückzuholen. Dafür werden sie jetzt von den mutmaßlichen Schuldigen hart angegangen. Der Staat muss solche Beamte schützen und motivieren.
Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland gelten, die Gesetze zu wahren
und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.
Beamte schwören einen Diensteid auf das Grundgesetz, wie hier 364 Bundespolizisten in Frankfurt. Sie schwören, die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Polizisten haben, wie Finanzbeamte, Richter, Staatsanwälte und zum Beispiel auch Denkmalschützer, hoheitliche Aufgaben. Aufgaben, die für das Funktionieren des Staatswesens elementar sind. Das ist im Grundgesetz verankert. Gerade Polizisten riskieren ihr Leben und ihre Gesundheit. Wie im März 2015 in Frankfurt.
Brennende Polizeiautos, schwarz vermummte Gewalttäter, die eine Polizeiwache angreifen. Steine fliegen durch die Luft, treffen einen Polizisten am Kopf. Es ist ein überaus gewalttätiger Beginn der Blockupy-Proteste.
150 Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt. Im Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden hängt gerade eine Ausstellung über Beamte, die im Dienst umkamen. Von den tödlichen Schüssen an der Startbahn West bis hin zu den Messerstichen in der Regionalbahn in Herborn. Immer mal wieder sorgen Verbeamtungen aber auch für einen Aufschrei. Stichwort Operation Abendsonne. 2013 beschloss das Land Hessen die Verbeamtung oder Besserstellung von 30 Angestellten kurz vor der Wahl. Offensichtlich Versorgungsposten, sagen die Kritiker. Auch wenn sich eine Beamtin in den einstweiligen Ruhestand versetzen lässt, um Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl machen zu können, wie Bernadette Weiland in Frankfurt, sorgt das für Aufregung. Report Mainz sendete dazu gestern.
Durch die fragwürdige Ruhestandsversetzung bekommt Bernadette Weiland derzeit eine Pension von rund 7.400 Euro pro Monat.
Ohne etwas dafür zu tun. Zu Unrecht sagen nun Rechtsexperten.
Das traue ich einer Staatskanzlei nicht zu, dass sie so offen das Recht bricht. Wenn auf eigenen Antrag jemand versetzt wird, ja, dann verliert er seine Bezüge. Ihr steht das Geld nicht zu.
Professor Ulrich Battis von der Humboldt-Universität Berlin. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art. Ein Problem bei zu vielen Beamten sind auf Dauer die Pensionen. Schon jetzt kosten sie den Staat fast 9% des gesamten Steueraufkommens. Eine riesige Summe, die weiter wächst. Denn auch Beamte werden immer älter.
Andrea Bonhagen über Beamte in verschiedenen Positionen und darüber, wie manche mit ihrem Sonderstatus umgehen. Heini Schmidt, hessischer Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn Sie hören, wie manche politische Beamte mit ihren Privilegien umgehen, wie jetzt gerade geschehen, wundert es Sie da noch, dass die Diskussion über den Sinn des Beamtenstatus natürlich aufflammt?
Ja, es verwundert natürlich nicht. Also wir versuchen ja immer wieder hier eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen. Nicht alle Beamte sind nach B9 besoldet und es gibt eben im Vergleich zu den rund 90.000 Beamten, die wir zum Beispiel in Hessen haben, natürlich nur eine verschwindend geringe Zahl von solchen Einzelfällen. Natürlich eignen die sich in besonderer Weise dazu, um die Ideologie der Debatte gegen das Beamtentum zu befördern. Das ist leider so.
Ja. Ja, aber es ist natürlich, bietet sich ja auch an, darüber zu diskutieren, weil es wird ja immer angeführt, es ist eine besondere Treue dem Dienstherrn gegenüber und eine Loyalität. Und letztendlich, wenn dann so eine Selbstbedienung betrieben wird, hat man nicht das Gefühl, dass das sehr ernst genommen wird, weil es ist ja klar und jeder weiß, dass der Steuerzahler zahlt das am Ende.
Ja, insofern ist es völlig richtig, dass wir sowas anprangern und dass man sowas unterbindet. Nebenbei bemerkt, finde, dass ja, ich sag mal, in Bund und Ländern über alle Parteigrenzen hinweg immer wieder statt. Auch wir kritisieren das, weil wir ein vitales Interesse daran haben, dass die Bürgerinnen und Bürger sich mit den Beamten beschäftigen, die ihnen tagtäglich zur Verfügung stehen und die eben nicht nach B9 besoldet werden, sondern die ihre Mühe haben, ihre Familie durchzubringen.
Zum Beispiel Polizisten, die teilweise mit 2.500 Euro monatlich brutto nach Hause gehen. Das ist natürlich ein Unterschied zu den 7.400.
Ja, natürlich, das zum einen. Und wir haben noch Polizisten, wir haben weit unterhalb der Polizeibesoldung noch zahlreiche Beamte, die mit noch viel weniger Nettoalimentation auskommen müssen. Das gehört eben auch zu dieser Betrachtung dazu. Das ist das, was wir uns wünschen. Wir wollen eine sachliche Debatte und keine polemische und politische und insbesondere Ideologie geprägte Debatte.
Also wie überall gibt es eben solche und solche. Gucken wir nochmal auf den Ausgangspunkt unserer Sendung. Vor dem Verfassungsgericht streiten ja jetzt Beamte für ein Streikrecht. Steht das wegen der Privilegien den Beamten nicht zu?
Also das Berufsbeamtentum kennt Rechte und Pflichten von Beamten, ist gekennzeichnet durch eine besondere Treuepflicht des Beamten zu seinem Dienstherrn. Und so wie er auf der einen Seite ja, Privilegien ist mit Sicherheit der falsche Begriff, wie aber auf der einen Seite gewisse Vorzüge eines solchen Beschäftigungsverhältnisses zur Verfügung stehen, wie eben die lebenslange Versorgung der Familie, stehen auf der anderen Seite eben ganz besondere Pflichten, eine besondere Bindung, Rechtstreue, Mäßigung bei politischer Betätigung gegenüber, die der Beamte zu erbringen hat und eben auch über ein ganzes Berufsleben lang zu gewährendes Funktionieren. Das heißt ein Streikverbot, also ein wesentliches Instrument einer Durchsetzung von Beschäftigteninteressen steht dem Beamten nicht zur Verfügung und genau dafür sind Beamte gedacht, dass eben in Krisenzeiten, in Streikzeiten der Bürger auf die Dienstleistung von Beamten eben zugreifen kann.
Und wenn es doch ein Streikrecht gäbe, hätte dann das ganze Beamtentum keinen Sinn mehr?
Genau so ist es. Also in dem Moment, wo ich sage, Beamte können ab sofort streiken oder ein Teil von Beamten kann ab sofort streiken, stelle ich den gesamten Sinn des Beamtentums in Frage. Welche Motivation sollte eine Landesregierung künftig denn noch haben, Menschen in ein Beamtenverhältnis zu berufen, wenn die auch streiken dürfen? Gibt es keine Motivation mehr. Das wäre also sehr schnell, würden wir hier in Deutschland erleben, dass Landesregierungen, das Haushaltsgesetzgeber davon absehen würden, Menschen noch in ein Beamtenverhältnis zu berufen.
Das heißt, Sie halten daran fest, es braucht dieses Streikverbot, aber öffnet sich denn der Deutsche Beamtenbund nicht doch ein bisschen aufgrund dieser harschen Kritik, die ja doch den Beamten immer mehr entgegenschlägt, was die Versorgung angeht, die hohen Pensionen zum Beispiel auch und die sonstigen Privilegien, dass es auch Reformen bedarf, also dass es sich ändern muss, was Beamte ja bekommen?
Nun, also es gibt ja Reformen. Die gesamten Rahmenbedingungen des Beamtentums werden unterliegen seit vielen Jahren einem Reformprozess. Es gab in den letzten 10 bis 15 Jahren 3 Versorgungsänderungsgesetze, wo Pensionsansprüche immer weiter runtergeschraubt wurden. Es gab Verkürzungen bei der Beihilfe. In Hessen zum Beispiel haben wir 2015 gar keine Bezügeanpassung gehabt, in 2016 erst zur Mitte des Jahres eine solche von 1%. Also das Berufsbeamtentum unterliegt einem ständigen Wandel, dass diese Behauptung in der Öffentlichkeit, dass das alles seit 50 oder wie viele Jahren in Stein gemeißelt ist, zeichnet kein reales Bild.
Aber das sind keine grundsätzlichen Änderungen. In Hamburg zum Beispiel gibt es jetzt ein Modell, dass Beamte zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse wählen können und sich eben solidarisch zeigen können, indem sie auch einzahlen in die gesetzliche Krankenversicherung. Auch die Bürgerversicherung, das diskutierte Modell, sieht das ja vor. Und es gibt gerade eine Studie der Bertelsmann Stiftung, nach der Bund und Länder 60 Milliarden Euro sparen könnten, wenn eben die Krankenversicherung sich für bestimmte Beamte umstellen würde. Das heißt, dass die in die gesetzliche Krankenversicherung gingen. Geht sowas nicht schneller als jetzt eine grundsätzliche Diskussion?
Nehmen Sie gleich mal als Beispiel die von Ihnen angeführte Bertelsmann-Studie. Glauben Sie denn ernsthaft, wenn die Kernaussagen dieser Studie zutreffend wären, die Realität treffen würden, glauben Sie nicht ernsthaft, dass dann sofort Landesregierungen hergehen würden und würden sagen, wir schaffen die Beihilfe ab? Das wäre doch geradezu, wenn tatsächlich diese Beträge eingespart werden könnten, dann glauben Sie doch nicht, dass wir ruckzuck politische Mehrheiten finden würden, die das anpacken. Aber genau das Gegenteil findet statt. Natürlich haben sich auch Landesregierungen mit dieser Bertelsmann-Studie beschäftigt und sind natürlich zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Das Gesundheitssystem aus privater Krankenversicherung ergänzt durch Beihilfe ist unter dem Strich für den Staat, der die Beamten bezahlt, letzten Endes für die Bürgerinnen und Bürger, die die Beamten mit ihren Steuerbeiträgen bezahlen, keinesfalls teurer als das Gesetz, als die Versicherung in einer gesetzlichen Krankenversicherung. Und zwar einfach deshalb, weil dann nämlich der Dienstherr erheblich höhere Bruttolöhne zahlen müsste an die Beamten. Das ist eine hoch unseriöse Studie, die aus diesem Grunde einfach auch nicht weiter verfolgt worden ist.
Das können wir jetzt an der Stelle leider nicht direkt nachrechnen, weil das sehr komplex ist, eben auch mit den Arbeitgeberanteilen an der Sozialversicherung, den Lohnnebenkosten. Aber das lässt sich sicher an einer anderen Stelle nachholen. Heini Schmidt, hessischer Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes. Dankeschön. Schauen wir noch einmal nach dem Magistratsbeamten Höfer.
Die Vermutung eines Kollegen, dass die oberen Stellen sich eines unbewussten, ja vielleicht sogar bewussten Rechenfehlers schuldig machten, insofern sie es unterließen, die steigende Teuerung durch richtig bemessene Gehaltszulagen auszugleichen, lehnte Herr Höfer schroff ab. Er suchte hartnäckig den Fehler in seinen täglichen Ausgaben, bestrebt, seine winzige Privatordnung unbedingt wiederherzustellen und sie als kleines Bollwerk in die große Unordnung hineinzubetten. Die ununterbrochenen Preissteigerungen hatten seine Verbrauchseinteilung immer wieder illusorisch gemacht. Meistens hatte er die letzte Preissteigerung noch nicht verarbeitet, wenn die nächste schon da und die übernächste schon angekündigt war. Der eigene Hausstand, zusammen mit dem jungfräulichen Mädchen, das 9 Jahre mit ihm verlobt gewesen, neben ihm gealtert und während des Krieges eingegangen war wie ein geschwächtes Vögelchen, ohne eine Liebesnacht erlebt zu haben, hatte unter diesen Umständen nicht verwirklicht werden können. Die Sehnsucht der Braut, die 6 silbernen Kaffeelöffel, die auf blauem Samt lagen, im eigenen Heime auf die Kommode stellen zu können, sichtbar für eventuelle Besuche, hatte sich nicht erfüllt. Jetzt jedoch schienen, wenn auch in einer ganz unbegreiflichen Höhe, die Preise sich etwas stabilisieren zu wollen. Der Fehler musste nun gefunden und endgültig beseitigt werden.
Der Beamte von Leonard Frank. Man gönnt sich ja sonst nichts, Deutschland und seine Beamten, der Tag in HR2 Kultur. Bei Beamten wird immer von einem Dienst- und Treueverhältnis zu seinem Dienstherrn gesprochen. Loyalität wird erwartet, Versorgung und Sicherheit geboten und dadurch auf Unbestechlichkeit gehofft, was, wie die Realität zeigt, nicht unbedingt funktioniert. Aber wer kam denn überhaupt auf die Idee zu diesem besonderen Arbeitsverhältnis? Wo liegen die historischen Wurzeln? Entschuldigung. Franziska von Werder hat das für uns recherchiert.
Bereits im 3. Jahrhundert vor Christus wurden infolge der Entwicklung des Staatswesens im antiken Griechenland, aber auch in der Frühgeschichte Chinas, Indiens und im alten Ägypten Beamte eingesetzt, die ihrem Dienstherrn in besonderem Maße die Treue versicherten. Im Gegenzug sorgte dieser für einen angemessenen Lebensunterhalt seiner Diener, sollten diese durch Krankheit oder im Ruhestand auf Unterstützung angewiesen sein. Dieses zunächst sehr einfache Prinzip eines beidseitigen Treueversprechens, das sogenannte Alimentationsprinzip, ist nach wie vor ein wesentliches Merkmal auch des heutigen Beamtentums in der Bundesrepublik Deutschland. Als Vater des Berufsbeamtentums gilt der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., wo es aber doch eigentlich sein Sohn Friedrich der Große war, der sich selbst als ersten Diener des Staates bezeichnete und der den oftmals korrupten Landadel durch Beamte aus dem Dienst verdrängen wollte. Diese Neuerung markiert den eigentlichen Anfang in der Entwicklung des Beamten vom Fürsten zum Staatsdiener, der in Preußen seit 1794 durch ein neues Gesetz das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten erstmals auch rechtlich als Diener des Staates und nicht seines Herrschers galt. Diesem Vorbild folgt fast ein Jahrhundert später ein umfassenderes Beamtengesetz, das weitestgehend noch heute in Deutschland gilt und die Anstellung auf Lebenszeit, die Altersvorsorge und das besondere Treueverhältnis mit dem Verbot zum Streik vorsieht. Ich habe hier nur ein Amt und keine Meinung, heißt es in Schillers Wallenstein. Zur Zeit des Nationalsozialismus nahm das Berufsbeamtentum erneut eine entscheidende Wendung. Der Treueeid wurde nicht auf die demokratische Grundordnung des Landes, sondern auf Adolf Hitler persönlich abgelegt. Ab 1933 war der Beamtenbund gleichgeschaltet und so konnten Juden und alle als unzuverlässig Angesehenen ausgeschlossen werden. Dies war auch der ausschlaggebende Grund dafür, dass die sowjetische Besatzungsmacht das gesamte Berufsbeamtentum nach dem Krieg abschaffte. Ihr folgten die amerikanischen und britischen Machthaber, indem sie das Beamtenrecht mit dem allgemeinen Arbeitsrecht gleichsetzten. Durch die Schaffung des Artikels 33 im Grundgesetz entschied sich der Parlamentarische Rat aber dafür, zum herkömmlichen Berufsbeamtentum zurückzukehren. Nach der Grundsatzbemerkung des Bundesverfassungsgerichts sollen die heutigen Beamten einen ausgleichenden Faktor gegenüber politischen Kräften bilden und so eine stabile Verwaltung garantieren. Oder mit den Worten von Johann Nestroy: Ein Beamter ist ein Mensch, der den übrigen Teil der Menschheit 8 Stunden am Tag als Bagage behandeln darf.
Das Beamtentum, historisch gewachsen und zur Gewährleistung einer gesellschaftlichen Stabilität so unabdingbar. Professor Franz Lehner, Sozialforscher an der Ruhr-Uni Bochum, guten Tag.
Guten Tag.
Es war schon immer so, geht also am Beamtentum nichts vorbei?
Es gab in Nordrhein-Westfalen eine Kommission, die von der Landesregierung eingesetzt wurde, eine breite Expertenkommission, die kam einhellig zur Schlussfolgerung: Beamtentum braucht man nicht. Beamtentum ist nicht nur nicht nützlich, sondern eher schädlich.
Warum?
Weil das Beamtentum verhindert, dass man eine effektive Steuerung des öffentlichen Dienstes macht, die leistungsorientiert ist, die an den Ergebnissen orientiert ist und die eben auch den öffentlichen Dienst vernünftig kontrollierbar macht. Das waren die Hauptgründe.
Aber es geht doch im öffentlichen Dienst eben auch um Loyalität, um Treue, um Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und auch um die Grundversorgung der Gesellschaft zu gewährleisten.
Sind denn die ganzen Leute, die irgendwo in der Industrie arbeiten oder beim Hessischen Rundfunk und die keine Beamten sind, illoyal gegenüber ihren Arbeitgebern?
Das heißt, alleine wenn man schon für jemanden arbeitet, dann ist man automatisch loyal genug, um für die Stabilität des Landes zu sorgen, meinen Sie?
Wenn man eine gute Arbeitsbedingung hat, vernünftige Arbeitsverträge hat, dann ist jeder Angestellte in aller Regel dem Arbeitgeber loyal gegenüber. Der ändert auch nichts daran, ob ein Beamter ist oder nicht. Es gibt ja im Staat, in Deutschland, zum Beispiel im Lehrbereich, sowohl Beamte wie Angestellte. Sie finden in Ministerien Abteilungsleiter, die sind Beamte und andere sind Angestellte. Also schon da zeigt der Staat selber, dass es nicht stimmt. Die Schweiz hat das Beamtentum abgeschafft und ich würde mal behaupten, es ist ein sehr viel besser regiertes Land als Deutschland.
Da werden wir später noch mal genauer hingucken. Aber trotzdem noch mal die Frage an der Stelle, wenn jetzt Herr de Maizière zum Beispiel sagt, wir brauchen die Polizei und brauchen die zuverlässig. Wenn die jetzt gerade, wenn wir sie brauchen, im Streik sind, dann ist das ein Problem.
Die Bull-Kommission, also diese Kommission, die ich erwähnt habe, die hat in der Tat bei Polizisten und bei den Juristen, also bei den Richtern und bei den Staatsanwälten Ausnahmen gemacht. Man hat gesagt, da braucht man einen ganz, ganz besonderen Schutz dieser Leute auch gegenüber politischem Druck. Aber das ist die einzige Ausnahme, die übrigens auch in der Schweiz in den meisten Kantonen existiert.
Und was ist mit anderen Beamten, wo man zum Beispiel sagt, dadurch, dass sie Beamte sind, sind sie unbestechlich, sind sie wirklich loyal gegenüber dem Staat und sonst niemandem und sind auch nicht käuflich, Finanzbeamte zum Beispiel?
Also es gibt ganz viele Beamte, die lassen sich Gesetze von Lobbyisten schreiben. Es gibt gerade jetzt eine schöne Geschichte über eine Beschaffung bei der Bundeswehr, wo ein ehemaliger Beamter dann ein Gerät durchgedrückt hat, das überhaupt nicht ordentlich geprüft wurde. Also es gibt, das Beamtentum gibt überhaupt keine Garantie, dass irgendetwas besser, loyaler, unbestechlicher ist. Also das ist auch kein Argument.
Und wenn Sie sagen, wir brauchen stattdessen ein gutes, leistungsorientiertes Vergütungssystem, wie soll das denn aussehen?
Also das, was die Kommission vorgeschlagen hat, war so, dass man eine Grundvergütung hat und dann auf der Basis von Zielvereinbarungen Leistungen definiert, überprüfbare Leistungen, je nachdem, wie weit die erfüllt wurden, gibt es dann eben Zulagen oder nicht. Das, was auch in der Schweiz genauso gemacht wird.
Landen wir dann irgendwo bei Bankerboni für Polizisten?
Nein, nicht ganz so wild, aber es ist schon so, also wenn wir das jetzt an der Schweiz nehmen, wenn Sie Ihre Leistungen gut machen, dann kriegen Sie eine Gehaltserhöhung. Wenn Sie sehr gut machen, werden Sie für Beförderung vorgemerkt. Und umgekehrt, wenn Sie Leistung nicht erfüllen, dann sinken Sie eben ab im Gehalt. Und wenn ein leitender Angestellter des Bundes seine Leistung mehrfach nicht erfüllt, dann wird er runtergestuft.
Sie haben das ziemlich durchdacht, was Sie da auch gerade berichten, Herr Lehner, auch aus der Kommission berichten. Wolfgang Clement war damals nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und damals auch noch bei der SPD. Sie sind aber mit diesem Vorstoß oder eher damals nicht durchgekommen. Warum?
Das Problem war ganz einfach. Clement ist aus dem Amt geschieden und als wir den Bericht abgegeben haben, war Steinbrück der Ministerpräsident. Der hat zwar gesagt, meine Damen und Herren, was Sie wollen, ist eine Revolution, wir machen das. Aber aus seinem Beauftragten einzusetzen, hat er nichts getan. Und ich glaube, dass einer der wichtigen Gründe ist, dass Politiker beraten werden von Beamten, dass im Parlament ganz viele Beamte sitzen und die sorgen ganz ordentlich für ihre Pründe.
Jetzt gehen wir ja in der Sendung aus von der Auseinandersetzung vor dem Bundesverfassungsgericht. Da geht es ja nicht darum, gibt es Beamte ja oder nein. Diese Diskussion wird öffentlich dann noch auch noch geführt. Aber erstmal geht es um Streikverbot und Streikrecht. Wenn Sie sich diese Fragestellung anschauen, ist es denn aus Ihrer Sicht so, dass man ein Streikrecht den Beamten einräumen sollte oder verletzt es die Treuepflicht und macht sie automatisch illoyal?
Nein, nein, das sehe ich zwar nicht so, aber ich bin dagegen, dass Beamte ein Streikrecht kriegen. Solange die Beamten so privilegiert sind, wie sie jetzt sind, brauchen sie auch kein Streikrecht. Ein Streikrecht ist dazu da, Arbeitnehmerinteressen durchzusetzen. Aber die Beamten sitzen so gut vergütet da, also das passt nicht. Wenn Lehrerinnen und Lehrer Beamte sein wollen, dann sollen sie auf Streik verzichten. Und wenn sie streiken wollen, dann sollen sie in Angestelltenzustand versetzen lassen. Beides ist nicht fair.
Sie sind noch Beamter?
Ich bin Beamter, pensionierte Beamter.
Sie können sich gar nicht in den Angestelltenstatus versetzen lassen?
Nicht mehr. Aber ich wäre auch ins Ausland gegangen. Ich habe mir mal überlegt, nach Amerika zu gehen, wo die Professoren an privaten Hochschulen selbstverständlich keine Beamten sind und auch in staatlichen Hochschulen nicht. Das ist nicht eine Frage Beamte sein, nicht sein, sondern eine Frage einer vernünftigen Besoldung. Und in Deutschland ist das deswegen so ein großes Problem, weil ein angestellter Lehrer oder Lehrerin, der genau gleichen Job macht wie eine Beamtete oder ein Beamteter, schlechter bezahlt wird am Endergebnis. Das geht nicht. Aber ansonsten wird niemand, glaube ich, viel verlieren oder etwas verlieren, wenn er oder sie statt Beamter oder Beamtin angestellt wäre.
Dieses Beamtensystem ist überholt, sagt Professor Franz Lehner von der Ruhr-Uni Bochum. Dankeschön. Man gönnt sich ja sonst nichts. Deutschland und seine Beamten, der Tag in HR2 Kultur. Ohne Beamte wäre es noch teurer, sagt der Beamtenbund. Andere beklagen, Beamte kosten. Hier nur eine Zahl. 55 Milliarden Euro zahlten Bund und Länder, also die Steuerzahler, alleine im Jahr 2014 für Pensionen und Beihilfe von Beamten. Tendenz steigend. Und das, obwohl Deutschland im internationalen Vergleich wenig Beschäftigte im öffentlichen Dienst hat. In Norwegen, Frankreich, Großbritannien oder den USA sind es deutlich mehr. In der Schweiz allerdings ist weitgehend Schluss mit den Beamtenprivilegien. In einem Volksentscheid stimmten die Schweizer im Jahr 2000 per Volksentscheid eben dafür, den Beamtenstatus nur noch für wenige Staatsbedienstete vorzuhalten. Und war das Ende des stabilen Staatsapparats? Dietrich Karl Meurer berichtet, was seitdem geschah.
Das Beamtentum war in der Schweiz nie so stark verankert wie etwa in Deutschland oder anderen Ländern. Als Ende der 90er Jahre darüber diskutiert wurde, den Beamtenstatus abzuschaffen, wurde dennoch wild gestritten. Gewerkschaften und Linksgrün befürchteten Sozialabbau. Außerdem hatten sie Angst, dass das Grundangebot von Post und Bahn gefährdet werden könnte. Ihnen hielt der Liberale Kaspar Willinger entgegen:
Wenn sich die Gesellschaft verändert und wenn sich die Wirtschaft verändert, dann muss sich auch der Staat anpassen, dann müssen sich auch seine Organisationen und muss sich sein Handeln verändern.
Im November 2000 wurde das Volk gefragt. Eine Mehrheit der Schweizer stimmte damals für das Bundespersonalgesetz. Es löste das Beamtengesetz aus dem Jahr 1927 ab und machte mehr als 100.000 Beschäftigte von Bundesverwaltung, Post und Bahn von Beamten zu Angestellten. Gleich mehrere Ziele sollten mit diesem Schritt erreicht werden, ruft der Politikwissenschaftler Thomas Widmer von der Universität Zürich in Erinnerung.
Man wollte flexiblere Arbeitsverhältnisse schaffen, man wollte leistungskonforme Entlöhnung ermöglichen, man wollte eine bessere Personalentwicklung erreichen und auch Fortschritte erzielen bei der Personalführung. Man wollte auch von diesem Dualismus weg, Beamte auf der einen Seite, öffentliche Angestellte auf der anderen Seite.
Die Reform ging ohne viel Aufhebens über die Bühne, auch weil der Kündigungsschutz für die ehemaligen Beamten ausgebaut wurde. Und anders als in Deutschland waren Schweizer Beamte sowieso nicht auf Lebenszeit dem Staat verpflichtet, sondern lediglich für jeweils 4 Jahre gewählt. Auch zahlten sie in die allgemeine Rentenkasse ein. Politikwissenschaftler Thomas Widmer sagt, mit der Abschaffung des Beamtentums kam es zu einer weiteren Angleichung der Beschäftigungsverhältnisse im privaten und öffentlichen Sektor.
Heute die großen Unterschiede zwischen einer öffentlichen Anstellung und einer privatrechtlichen Anstellung bestehen darin, dass der Kündigungsschutz etwas höher ist in der öffentlichen Anstellung. Es gibt dann auch noch spezielle Privilegien, wie zum Beispiel das Ermächtigungsverfahren bei Strafverfahren. Also wenn ein öffentlicher Angestellter für seine Amtstätigkeit angeklagt wird, in einem Strafverfahren beispielsweise, muss zuerst eine Ermächtigung erfolgen, bevor überhaupt ein solches Verfahren in Gang gesetzt werden kann.
Grundsätzlich könne er sich heute kaum noch vorstellen, dass ein Beschäftigter bei der Post zum Beispiel verbeamtet ist.
Aufgrund der schweizerischen Tradition ist es nicht so, dass jetzt der Beamte als Einrichtung besonders vermisst wird in der Schweiz.
Außerdem gibt es nach wie vor Beamte bei unserem südlichen Nachbarn, nämlich Gruppen mit hoheitlichen Funktionen wie Richter, Staatsanwälte und Polizisten. Könnte die Schweiz Deutschland als Vorbild dienen? Der Zürcher Politikwissenschaftler Thomas Widmer schüttelt den Kopf.
Die Ausgangslage ist kaum zu vergleichen. In Deutschland ist der Beamtenstatus doch eine deutlich robustere Einrichtung und die Differenzen zu privaten Anstellungen sind deutlich größer. Das betrifft beispielsweise die Frage auch der Finanzierung der Rente. Das wäre ein starker Einschnitt, aber betrifft auch andere Merkmale des Beamtentums in Deutschland, also die Ernennung auf Lebenszeit beispielsweise.
Grundsätzlich sei die Reform der Schweiz schwer auf andere Länder zu übertragen.
Dietrich Karl Meurer über das Fast-Ende des Beamtentums in der Schweiz, HR2 der Tag. Der Magistratsbeamte Höfer in der Erzählung von Leonard Frank hätte also in der Schweiz keine Chance mehr.
Das Rauschen der Wasserspülung im Abort war wegen der zwei weiblichen Wesen im Nebenzimmer das Einzige, dessen er sich schämte, das er gerne vermieden hätte. Aber wenn er die Kette noch so vorsichtig und leise zog, rauschte die Spülung laut. Auch jetzt stieg bei dieser Vorstellung eine leichte Röte in sein Gesicht, in dem viele große Pickel langsam wuchsen und starben. Die Tatsache, dass er die ersehnte goldene Brille nur dann nach seiner in Aussicht stehenden Beförderung zum Büro-Unterchef hätte kaufen können, wenn er nicht immer wieder genötigt gewesen wäre, das für den Brillekauf reservierte Geld in jeder zweiten Monatshälfte doch noch auszugeben und gegen Ende des Monats trotzdem das Mittagessen ganz ausfallen zu lassen, zeitigte heute in ihm den Entschluss, den lange gehegten Traum, einmal eine goldene Brille zu tragen, endgültig aufzugeben. Jahrelang hatte er mit dem Glauben gespielt, dass durch das Tragen einer dünn gefassten goldenen Brille die Pickel in seinem Gesichte vergehen würden. Und dies war das einzig Fantastische in Herrn Höfers Dasein gewesen. Angesichts der allgemeinen Ratlosigkeit, Unruhe und Unordnung im Lande hielt er es für seine Pflicht, die nötigen Entscheidungen resoluter als sonst zu treffen, unter allen Umständen schnellstens Ordnung in seine persönlichen Verhältnisse zu bringen. Denn wenn diese Pflicht jeder erfülle, müsse sich ja alles wieder zum Guten wenden. Und hatte jetzt nur noch den Hauptfehler, der in den nötigsten Tagesausgaben versteckt sein musste, zu suchen. Das verschob er auf den nächsten Morgen. Denn jetzt musste der Tee genossen werden. Zweierlei Dinge zu tun oder während einer Verrichtung an etwas anderes zu denken, war Herrn Höfer nicht möglich.
So sieht's aus beim Magistratsbeamten Höfer von Leonard Frank. Der war übrigens, bevor er Anfang des 20. Jahrhunderts literarischen Ruhm erlangte, Fahrradmechaniker, Fabrikarbeiter und Klinikdiener, kein Beamter. Jetzt haben wir gehört, zum Beispiel vom Beamtenbund, warum es gut und notwendig sei, durch Beamte die Stabilität, Sicherheit und Versorgung unseres Landes zu gewährleisten und warum es dafür auch das Streikverbot braucht. Gehört haben wir auch, warum das Streikverbot für Beamte aus anderer Perspektive unbedingt aufgehoben werden muss und das, falls das Bundesverfassungsgericht im Sinne der Kläger entscheidet, keineswegs das Land im Chaos versinken wird. Professor Gregor Thüsing, Direktor vom Institut für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Uni Bonn. Guten Tag.
Guten Abend.
Was glauben Sie denn, wird sich das Bundesverfassungsgericht am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg orientieren und das Streikverbot in Frage stellen?
Orientieren wird es sich sicherlich, denn es muss sich daran orientieren. Wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht gesagt hat, dass das Streikrecht grundsätzlich ein Grundrecht ist, dann kann das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsprechung nicht ignorieren und so tun, als gäbe es die nicht. Die zweite Frage ist aber, ob daraus tatsächlich ein Streikrecht für Beamten folgt oder ob man nicht die Besonderheiten des deutschen Beamtenstatus dahingehend interpretieren muss, dass für diese besondere Situation es eben nicht erforderlich ist, zu streiken. Die Argumente sind ja teilweise hier schon diskutiert worden. Ich glaube, wenn Sie mit dem Blick in die Glaskugel erlauben würden, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass mit einer solchen jahrelangen Interpretation des Grundgesetzes auf einmal gebrochen wird. Wenn, kann es zu einer behutsamen Fortentwicklung kommen, dass man jetzt aber breitflächig den Beamten das Streikrecht zubilligen würde. Das erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich.
Das heißt, was die Europäische Menschenrechtskonvention besagt, das gilt nicht für Beamte. Es gibt ja in den Vorinstanzen schon Gerichte, die sich gegen das Streikverbot gestellt haben.
Doch, Sie müssen sehen, das, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, ist zu berücksichtigen von den deutschen Gerichten. Es ist bei der Auslegung des nationalen Rechts mit einzubeziehen. Das heißt, nicht eins zu eins eine Verpflichtung, Entscheidungen, die ja immer nur in spezifischen Einzelfällen ergangen sind, direkt auf das deutsche Recht zu übertragen, ist
Das Bundesverfassungsgericht muss bei seiner Entscheidung berücksichtigen, dass es eben diese Perspektive des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt. Ob das aber in der Abwägung letztlich zu einem anderen Ergebnis kommt, das ist eben noch offen.
Was meinen Sie denn, wenn Sie, Herr Thüsing, von einem behutsamen Wandel sprechen? Kann dann so eine Zweiklassenregelung rauskommen, also dass eben Lehrer streiken dürfen und andere Beamte nicht?
Das ist im Verfahren ja schon angedeutet worden, dass man danach unterscheiden will, wer tatsächlich hoheitlich im engsten Sinne des Wortes tätig wird, wer hoheitliche Rechte ausübt und der das vielleicht nicht in diesem Umfang tut. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sich tatsächlich darin orientieren wird, weil es dann zu einem Zweiklassenbeamten führen würde. Der eine, der streiken darf, der andere nicht, vielleicht auch unter bestimmten Voraussetzungen. Tue ich mich schwer mit der Vorstellung, gerade an einem solch abstrakten und ja auch deutungsoffenen Begriff wie des Hoheitlichen, die Unterscheidung festzumachen, ob ich ein Streikrecht bedarf oder nicht. Ich glaube, funktional muss man die Sache auch betrachten. Eines der Argumente ist ja, der Arbeitnehmer kann streiken, muss streiken dürfen, weil er dies braucht, um zu einer angemessenen kollektiven Interessenvertretung und damit zu einer angemessenen Regelung seiner Arbeitsbedingungen zu kommen. Der Arbeitgeber muss insofern gegebenenfalls gezwungen werden, das Richtige zu tun. Der Beamte hat aber einen gesetzgeberischen Anspruch darauf, auf eine angemessene Alimentation. Er hat also ein einklagbares Recht auf angemessene Vergütung. Das heißt, das Instrument des Streiks, was ja nur kein Selbstzweck ist, sondern nur ein Hilfsinstrument, dieses Ziel der angemessenen Vergütung zu erreichen, das ist für den Beamten schon ins Gesetz geschrieben. Deswegen hätte ein Streik dort eine ganz andere Funktion, eine zusätzliche Funktion. Und da wird eben Ungleiches gleich behandelt. Und ob das eine verfassungsrechtliche Forderung oder auch nur eine Forderung der EGMR sein sollte, das halte ich für zweifelhaft.
Aber wie sollen denn dann die Bundesverfassungsrichter diese Europäische Menschenrechtskonvention berücksichtigen oder das EuGH für Menschenrechte, das Urteil, sollen sie bei den Sanktionen nachdenken oder?
Genau daran könnte man vielleicht anknüpfen, dass man einmal sagt, was sind denn Sanktionen auf einem solchen Streik, der vielleicht nicht rechtmäßig ist. Bei der Sanktionierung muss man dann aber trotzdem schauen, muss ich nicht das besondere Sonderstatusverhältnis, in dem der Beamte steht, auch dahin interpretieren, dass in dem Moment, wo er vielleicht eine Pflichtwidrigkeit begeht, in der Solidarität eines Streiks, der sich nicht solidarisch zeigen darf, dass diese Pflichtverletzung eben verhältnismäßig geringer sanktioniert wird. Dass nicht jede Streikteilnahme vielleicht tatsächlich eine Dienstpflichtverletzung darstellt. Das würde immer noch nicht dazu führen, dass es für Beamte auf einmal Tarifverträge gäbe, die in Konkurrenz zu den gesetzlichen Regelungen stehen würden. Aber es würde eben dazu führen, dass vielleicht der Beamte sich in einem Streik, den der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienst führt, die unter bestimmten Voraussetzungen dann doch risikolos so solidarisch zeigen kann. Das sind Perspektiven, die vielleicht in einer zukünftigen Entscheidung aufputzen könnten, aber das ist alles Kaffeesatzleserei. Da müssen wir schauen, in welche Richtung das Bundesverfassungsgericht tatsächlich geht.
Also, dass ein Lehrer, der streikt, unter Umständen weniger hart bestraft wird, könnte dann dabei vielleicht herauskommen. Würde das auch möglicherweise auf der anderen Seite so enden können, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, dann nehmen wir da ein bisschen was an Sanktionen weg, aber bitte, dann müsst ihr auch nochmal den Beamtenstatus an sich und auch die Privilegien überprüfen. Also könnte es auch an die Beamten grundsätzlich rangehen?
Ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht das will und ich weiß auch nicht, ob die Frage des Streikrechts da der richtige Aufhänger wäre. Es könnte natürlich die Frage stellen, ob diese Alimentation tatsächlich hinreichend gewährleistet ist. Der Wunsch zahlreicher Beamte jetzt doch streiken zu dürfen, resultiert ja daraus, dass eben einige Regelungen, die für Mitarbeiter des Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gelten, nicht eins zu eins übernommen wurden. Das mag als Benachteiligung empfunden werden, obwohl man insgesamt natürlich sagen muss, dass die meisten Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes lieben gern Beamte wären. Also vielleicht kommen ein paar verdeutlichende Worte, konkretisierende Worte zum Alimentationsprinzip, vielleicht auch noch zu der Frage, was eine Dienstverletzung ist. Viel mehr, glaube ich, wird man von diesen Entscheidungen nicht erwarten können.
Also wird auch das Beamtentum an sich in Deutschland auf absehbare Zeit nicht in Frage gestellt werden?
Da zweifle ich nicht dran, ja.
Sagt Professor Gregor Thüsing, Direktor vom Institut für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit. Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Dürfen Beamte streiken? Wann das Bundesverfassungsgericht darüber endgültig entscheidet, ist noch offen. Einige Monate wird es wohl dauern. Sicher ist nur, die Frage nach Sinn und Unsinn des Beamtenstatus ist mit dieser Verhandlung zumindest in der Öffentlichkeit eröffnet und wird auch mit einem Verfassungsgerichtsurteil zum Streikverbot nicht beendet sein. Unsere Sendung ist an dieser Stelle beendet, aber wir sind trotzdem rund um die Uhr für Sie abrufbar. Unter hr2.de finden Sie unseren Podcast zum Nachhören oder auch in der neuen ARD Audiothek. Auch dort finden Sie uns unter hr2, der Tag. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich mit dem Beamten von Josef Weinheber.
Ob großes oder kleines Amt, gehorsam sind wir allesamt. Die Mienen ernst, die Scheitel licht, tun wir laut Vorschrift unsere Pflicht. Der Dienst ist alles, nebenher sind unsere Taschen leicht und leer. Im Amtsbereich von Fall zu Fall beziehen wir uns auf eine Zahl und schicken unserem Stand zum Ruhm die Kinder ins Gymnasium. Wir halten euch für wenig Dank das große Räderwerk in Gang. Die Jahre gehen im gleichen Schritt, es steigt der Rang, die Plage mit, wir dienen lang, wir dienen gern, von Ferne blinkt ein holder Stern. O endlicher Genuss der Ruh, dir nähern wir uns immer zu und hoffen still und sterben so, bisweilen plötzlich im Büro.